Peter und Hans-Peter kennen sich seit ihrer Jugend. Sie sind beide 23 Jahre alt und leben in Zürich. Peter ist oft bei Hans-Peter zu Besuch und übernachtet auch dort. Die beiden Männer sind eng befreundet. Oder vielleicht sogar ein Liebespaar? Doch warum beendet Peter die Freundschaft zu Hans-Peter mit 25 Messerstichen? Die Polizei spekuliert in der Boulevardpresse. Eine Homo-Affäre kann nicht ausgeschlossen werden.
Das ist Mord im Männermilieu. Ein Podcast über Verbrechen an schwulen Männern der 50er und 60er Jahre und darüber, was sie auslösten. Mit Alexander Wenger und Michael Rüegg. Folge 5. Mord aus Liebe.
Hans-Peter Elber wächst im Kanton Glarus auf, ein kleiner ländlicher Kanton der Schweiz. Mit 21 zieht er in die Stadt Zürich und bezieht eine Wohnung an der Biemensdorfer Straße 155 im Kreis 3. Hans-Peter arbeitet als Kassier in einem Reisebüro und gilt als pflichtbewusst. Es ist unklar, was die sexuelle Orientierung von Hans-Peter Elber war. Sicher ist, in seiner Jugend lernt Hans-Peter den gleichaltrigen Peter D. kennen. Peter D. wächst im Bergkanton Graubünden auf. Dann zieht er in die Stadt Zürich und arbeitet als Kellner. Er ist homosexuell und oft zu Gast in der bekannten Schwulenbar Schwarzer Kater. Peter berauscht sich gerne. Das Thema Drogen ist ein Diskussionspunkt in der Freundschaft. Hans-Peter mahnt Peter, er solle weniger trinken und Pillen schlucken. Ansonsten wird die Beziehung als kollegial und freundschaftlich wahrgenommen. Die beiden werden oft zusammen in Schwulenbars gesehen und übernachten auch im gleichen Bett. Aber laut Peters Eigenaussagen kommt es nie zu Intimitäten.
Der schwarze Kater im Zürcher Seefeld. Er gilt als erste Adresse unter den Zürcher schwulen Lokalen jener Zeit. Die Bar zieht Publikum auch von außerhalb an. Franz Freuler ist 1962 gerade mal 18 Jahre alt. Am oberen Zürichsee in einem katholischen Haushalt aufgewachsen, entdeckt er als junger schwuler Mann die Vorzüge der Stadt. Er arbeitet nach der Klosterschule und einer Lehre in einem Hotel. Vom Trinkgeld kauft er sich sein erstes Auto.
Und da bin ich nach der Polizeistunde im Kanton St. Gallen, war um 11 Uhr, also 23 Uhr Polizeistunde. Da bin ich dann noch schnell nach Zürich gefahren in den Schwarzen Kater. Das waren so die Anfänge.
Es ist der Ort, wo man als junger, schwuler Mann hin will.
Da traf sich alles. Man hatte wunderbare Musik, man konnte tanzen. Es war sehr unbeschwert, fröhlich. Und es ging jede Nacht bis gegen Morgen.
Eigentlich hätte Freuler die Bar erst als 20-Jähriger betreten dürfen, doch.
Nachdem hat nie jemand gefragt.
Für Franz Freuler waren diese Nächte in Zürich eine große Befreiung. Zu Hause im Dorf wahrte er das Bild des Heteros, hatte einige Zeit auch eine Freundin.
Es war einfach eine ganz tolle Abwechslung. Ich habe mein Dorf geliebt, ich habe aber auch die Atmosphäre in Zürich sehr gern bekommen und habe natürlich die Gelegenheiten benutzt, wenn ich nach Zürich gehen konnte.
Sexuelle Abenteuer waren damals allerdings nicht an der Tagesordnung.
Ab und zu, eigentlich selten, weil die Gelegenheiten, also ich sage oft, das war noch eine irgendwie unbeschwerte Zeit. Man konnte genießen, man konnte lachen, man konnte auch mal so halt flirten und es gab manchmal so kurze sexuelle Angelegenheiten. Aber die meisten, die haben ja auch noch zu Hause gewohnt. Und klar, es hat auch Privatpartys gegeben bei Leuten, die halt schon eine Wohnung hatten, das war auch lustig.
Der junge Franz ist ein offener, kontaktfreudiger Mensch. Gelegentlich ist das Ergebnis Liebeskummer Doch manchmal ist die Anziehung auch gegenseitig.
Wunderschöne Beziehungen und auch Beziehungen, mit denen man etwas unternommen hat, Oper oder Theater und so weiter.
Die Unbeschwertheit im Ausgang steht im Kontrast zu den Razzien, die die Polizei zu jener Zeit regelmäßig durchführt. Hat Franz Freuler davon etwas mitbekommen?
Ja, natürlich vor allem gehört, aber selber bin ich Gott sei Dank nie in eine solche Razzia gekommen, weil das wäre wahrscheinlich etwas unangenehm geworden. Ich bin dann einfach nie in Parks gegangen.
Später wird Freuler Berufsmilitär, er dient als Instruktor bei der Armee. Ein Eintrag im Schwulenregister wäre seiner Karriere nicht förderlich gewesen.
Peter und Hans-Peter sind seit mehreren Jahren gut befreundet. Peter ist schwul, bei Hans-Peter ist die sexuelle Orientierung unbekannt. Binnen einer Woche im Oktober 1968 zerbricht die jahrelange Freundschaft zwischen Peter und Hans-Peter. Es beginnt am Sonntag, den 27. Oktober. Die beiden Männer sitzen in der Wohnung von Hans-Peter vor dem Fernseher. Sie schauen die Abschiedszeremonie der Olympischen Sommerspiele in Mexiko. Die Schweiz holt sich eine Silber- und 4 Bronzemedaillen. Dann geht Peter nach Hause. Am Montag schluckt Peter auf Putschmittel. Er hat 2 Vorstellungsgespräche und ist nervös. Der Kellner ist seit einiger Zeit arbeitslos und hat finanzielle Probleme. Nach den Vorstellungsgesprächen betrinkt er sich. Gegen 3 Uhr nachts kreuzt er bei seinem Freund Hans-Peter auf. Hans-Peter kocht für ihn Suppe und macht Kaffee. Sie reden. Nach einer Dreiviertelstunde legen sie sich schlafen. Hans-Peter schläft nackt ein, Peter liegt im Slip noch wach. Seine Gedanken kreisen. Er findet keinen Schlaf. Peter steht auf, nimmt vom Fensterbrett eine Vase aus Marmor und schlägt auf seinen schlafenden Freund ein. Hans-Peter erwacht und steht auf. Peter holt sich aus der Küche ein Brotmesser und sticht über 25 Mal zu. Er trifft Herz, Schultern, Rücken, Hals und Nacken. Hans-Peter bricht zusammen. Die Nachbarn hören Schreie und Glas klirren nachts um 4.30 Uhr, doch niemand ruft die Polizei. Nach dem Blutbad geht Peter ins Badezimmer und duscht sich. Er packt Marmorvase und Brotmesser ein. Er verlässt die Wohnung und wirft die Sachen in den Fluss. Er schleicht sich zum Reisebüro von Hans-Peter. Den Schlüssel hat er zuvor in der Wohnung geklaut. Er öffnet in der Dunkelheit die Türe und klaut mehrere tausend Franken aus dem Tresor. Am nächsten Morgen bemerkt ein Mitarbeiter des Reisebüros den Diebstahl. Zudem wird Kassier Hans-Peter Elber vermisst. Das Reisebüro alarmiert die Behörden. Die Polizei klingelt erfolglos bei der Wohnung von Elber. Über die Lüftung öffnet sie das Küchenfenster. Sie findet den leblosen Körper am Boden, den Kopf ans Bett gelehnt, das Zimmer voll Blut. Am selben Nachmittag um 15 Uhr. Peter D. erscheint auf dem Polizeiposten. Er möchte reden.
War es Liebe, war es Sex oder doch nur Freundschaft zwischen den beiden Männern? So oder so, mit ihren 23 Jahren kamen Peter D. und sein späteres Opfer nicht in Konflikt mit dem Gesetz. Wären sie jünger gewesen, hätte die Sache anders liegen können. Denn das seit 1942 geltende Sexualstrafrecht hat für schwule Männer mehrere Haken. Es legt fest, dass Straffreiheit nur bei Volljährigkeit gilt, also ab 20 Jahren. Außerdem geht das Gesetz davon aus, dass der ältere Partner in der Regel den Jüngeren verführt. Der entsprechende Gesetzesartikel fußt auf der damaligen Annahme, dass Jugendliche zur Homosexualität verleitet werden können, also schwul gemacht werden, indem sie mit einem Mann Sex haben. Verurteilt werden aber nicht nur Volljährige, die mit Minderjährigen erwischt werden. Der heute 92-jährige Ernst Ostertag hat jahrzehntelang gegen die Diskriminierung von Schwulen und Lesben gekämpft, auch gegen das früher geltende Strafrecht.
Wenn es zwei Minderjährige war, dann konnte man ebenfalls abwägen, ja, wer hat wen von den beiden verführt. Und wer will das von Minderjährigen dann sagen? Und wer will einen Minderjährigen zu einem Verbrecher stempeln und ihm sein ganzes Leben kaputt machen? Aber das geschah.
Die Folgen dieser Verurteilungspraxis sind verheerend für einen, den es erwischt.
Das hatte katastrophale Auswirkungen. Er verlor mit Sicherheit seine Lehrstelle oder Arbeitsstelle oder weiß ich was. Er war plötzlich ein schwer Vorbestrafter, mit einem Sexualverbrechen Vorbestrafter. Und wenn es ein erwachsener Mann war, dann hat er auch seine Ehre, seine Stellung verloren. Und wenn er nicht beruflich unabhängig war, verlor er auch seine Existenz.
Wer wen verführt hat, stellt die Richter immer wieder vor knifflige Fragen. Zum Beispiel hält das Bundesgericht 1964 fest, dass auch ein Strichjunge verführt werden könne. Bis dahin sind die Gerichte davon ausgegangen, dass Prostituierte unverführbar seien. Im selben Jahr kommt das Schaffhauser Kantonsgericht in einem anderen Fall zu einem merkwürdigen Schluss. Es ist der Ansicht, dass sich zwei Teenager gegenseitig übers Kreuz verführt haben. Somit sind beide gleichzeitig Opfer und Täter und beide werden bestraft. Als der 18-jährige Franz Freuler in Zürich die Freuden der Liebe entdeckt, steht er also immer mit einem Bein in der Gefängniszelle. Erst eine Revision des Sexualstrafrechts räumt endgültig auf mit dem Verführungsgedanken und schafft für hetero- und homosexuelle Handlungen dasselbe Schutzalter. Erst 1992 wird der Verführungsartikel Geschichte.
Auf dem Polizeiposten. Peter D. gesteht den Mord an seinem Freund. Er stellt sich freiwillig und schildert die Mordnacht. Peter liegt wach im Bett. Hans-Peter schläft. Da sei ihm die Idee zum Töten gekommen. Er sei leidenschaftlicher Krimileser und Filmbesucher. Er habe sich gefragt, wie er seinen Freund am geschicktesten umbringen könnte. Aus Fantasie wird Realität. Peter D. erklärt die Tatnacht in allen Details. Er berichtet vom Schlag mit der Vase, den Messerstichen und dem Einbruch im Reisebüro. Doch eine Frage lässt er unbeantwortet. Die Frage nach dem Warum. Peter D. kommt vor Gericht und wird zu 8 Jahren Gefängnis für vorsätzliche Tötung verurteilt. Nach der Haft zieht er von Zürich weg in eine andere Schweizer Stadt. Da lebt er bis heute. Er ist mittlerweile 76 Jahre alt und unter einer Amtsadresse gemeldet. Ein Hinweis, dass eine Person mutmaßlich einen Beistand hat, im Gefängnis sitzt oder obdachlos ist. Warum hat Peter D. 1968 seinen besten Freund Hans-Peter getötet? Waren die beiden ein Paar? Ging es um Eifersucht, um Geld oder doch etwas ganz anderes? Das Motiv ist seit über 50 Jahren ein Geheimnis.
Und wenn die Tötung von Hans-Peter Elber tatsächlich ein Beziehungsdelikt war? Die Öffentlichkeit damals und zum Teil noch heute denkt in erster Linie bei schwulen Männern an Sex und nicht an Liebe. Das ist allerdings schon zu jener Zeit nur ein Klischee. Für Franz Freuler, den Jungen vom Lande, der das schwule Zürich erkundet, steht damals der Geschlechtstrieb nicht an erster Stelle.
Ich sage, man darf es nicht verallgemeinern. Der große Teil, denke ich, hat auch etwas mehr gesucht als nur Sex. Auch Wärme, etwas Liebe und nicht das schrille Schwulenbild, das sich in dieser Zeit auch geprägt hat und das natürlich gegenüber der normalen Gesellschaft nicht immer so positiv aufgefallen ist.
Auch heute noch wollen viele Menschen in der Beziehung zwischen zwei Männern keine echte Liebe erkennen. In der Mehrheit der Länder dieser Erde können gleichgeschlechtliche Paare ihre Liebe nicht vom Staat anerkennen lassen. Und der Homosexuelle wird auch heute noch gern auf den Sex reduziert. Dabei sieht man genug Liebe, wenn man sie sehen will. Franz Freuler hat nach seinen Jugendjahren einen festen Freund gefunden. Mit ihm ist er heute noch zusammen. Und auch Ernst Ostertag und sein Partner Rübi Rapp haben jahrzehntelang dafür gekämpft, dass nicht nur ihre Orientierung, sondern auch ihre Liebe Anerkennung finden. Sie sind später zu den Chronisten der Schweizer Schwulengeschichte geworden. 2009 gaben sie eine gedruckte Dokumentation über das von ihnen geschaffene Archiv heraus. Der Titel des Hefts könnte treffender nicht sein. Es geht um Liebe.
Das war Mord im Männermilieu. Hören Sie in der sechsten und letzten Folge der Niederländer Jacobus de Müll auf Städtetrip in Zürich. Am nächsten Tag wird er erdrosselt im Hotel gefunden. Auf dem Tisch im Zimmer liegt sein Reiseführer. Darin hat der Mörder gekritzelt: Schwule leben nicht lange.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Republik, dem digitalen Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Sie sind bereits Mitglied? Dann Dankeschön. Und falls nicht, lernen Sie uns kennen. Wir sind komplett werbefrei und werden von unseren Mitgliedern und Abonnentinnen finanziert. Unter republik.ch/hallo erhalten Sie für 21 Tage einen kostenlosen Zugang zu allen Artikeln und Podcasts auf republik.ch, in der Republik-App und als Newsletter.